Es wird wieder Herbst, die Abende werden länger, es ist eine gute Gelegenheit, wieder ein gutes Buch zu lesen. Und da haben wir was. Morgen erscheint Stimmen der Eintracht Teil 2, heute schon in allen einschlägigen Buchhandlungen online und natürlich auch bei uns bei der Eintracht zu bestellen. Geschrieben hat es Michael Horeni und wer drin vorkommt, darüber sprechen wir jetzt. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen.
Aufstehen mit der Eintracht. Dein Frühstück für die Ohren aus dem Herzen von Europa.
Es ist ja ein spannendes Projekt. Es hat schon beim ersten Mal die Leser in ihren Bann gezogen, weil es teilweise sehr persönlich wurde, auch von der Eintracht weg, oder?
Ja, das wurde wirklich immer sehr persönlich und das muss ich auch sagen, für den zweiten Band, das ist auch sehr persönlich. Die Protagonisten erzählen ihre Geschichte oder das, was einen Teil ihrer Geschichte sehr stark ausmacht. Und es ist zum Teil wirklich sehr persönlich geworden. Es ist auch tatsächlich so, dass in diesen Gesprächen, wir haben ja wieder 12 Leute dabei, dass da auch mitunter auch Tränen fließen.
Okay, vielleicht auch zum Setup. Wir zeichnen das Ganze auch mit der Kamera auf, aber wir achten schon auf eine, ich sag mal, dichte persönliche Atmosphäre. Wie baust du eigentlich deine Interviews auf? Viele Vorgespräche oder dann doch mehr spontan?
Wir haben ein Vorgespräch, wo wir uns darüber verständigen, über welches Thema wir sprechen und dass man sich darauf vorbereiten kann. Und dann ist das kein klassisches Interview, sondern es entsteht tatsächlich ein Gespräch. Mhm. Also es sind jetzt keine vorbereiteten Fragen, die ich dort habe, sondern ich weiß, über welches Thema ich mit den Leuten sprechen möchte. Und dann führen wir darüber ein Gespräch. Ich gehe genau auf das ein, was sie sagen und frage sozusagen auf die Antworten hin immer nach. Und da wir da viel Zeit dafür haben, wir machen das meistens, Regel ist, dass wir zweimal miteinander sprechen, so eine, anderthalb Stunden, manchmal werden es auch zwei. Und man merkt eben nach einer gewissen Zeit, dass viele an Punkte kommen, die an denen sie vorher nicht gewesen sind. Auch Leute, die viele Interviews in ihrem Leben schon geführt haben, Timothy Chandler zum Beispiel, der sagt auch, sowas habe ich noch nicht erzählt, das bin ich noch nicht gefragt worden, weil wir dann doch wirklich in die Tiefe kommen und dann zum ersten Mal dann Sachen so an die Oberfläche kommen, die vorher nicht an die Oberfläche gekommen sind und dann wird es oft sehr persönlich.
So habe ich das auch empfunden. Ich durfte einmal mit dabei sein bei Erich Ribbeck, dass dann auch wenn es um Erinnerungen geht, dass sie plötzlich Erinnerungen auftauchen, an die sie selber gar nicht mehr gedacht haben, die Protagonisten.
Ja, das ist bei Erich Ribbeck war es so, der hat auf einmal dann nochmal erzählt, wie das bei ihm im Krieg war.
Ja.
Wie er einen Bombenangriff erlebt hat, einen Fliegerangriff, wo auf ihn geschossen worden ist. Und wo hat er noch gezeigt, wo jetzt noch die Narben sind. Und wie knapp das war, dass er überhaupt da sitzen kann. Also wie knapp er am Tod vorbeigekommen ist. Und auch wie die Dinge so, auch solche Dinge am Ende auch einen Unterschied machen, wo er die Schwerpunkte im Leben legt. Und eben jetzt im Alter noch von fast 90 Enkel zu haben und das eben nicht das Wichtigste ist, seine schlechte Bilanz als Bundestrainer. Und er schaut dann natürlich auch anders auf die Zeit bei Eintracht Frankfurt zurück. Er war ja Trainer, am längsten Trainer zusammen mit Friedhelm Funkel, 5 Jahre, eher von 68 bis 72 in dieser Zeit. Und da spannen wir natürlich auch einen sehr großen Bogen mit diesem Buch. Also von den 60er Jahren, Erich Ribbeck, Jürgen Grabowski eben bis hin ins Heute mit Timothy Chandler, mit Robin Koch, mit Kevin Trapp zu seinem Abschied. Und da haben wir eine sehr große Spannbreite und eben über einzelne Geschichten, persönliche Geschichten der Leute, der Protagonisten, immer aber auch verbunden mit der Geschichte der Eintracht, mit der Geschichte des Fußballs.
Wie hast du Jürgen Grabowski gelöst, so wie bei Bernd Hölzenbein, über die Familie?
Das war ja sehr, sehr schwierig. Bei Bernd war ja schon nicht mehr in der Lage, dass man sich mit ihm gut unterhalten konnte. Da war das gelöst, sozusagen die Geschichte über die Familie. Und da gab es eben auch Kinder und Enkelkinder. Das ist ja bei Jürgen Grabowski nicht der Fall. Da musste man so was anderes überlegen. Und das ist eine fiktionale Ich-Erzählung geworden, die ganz stark darauf zurückgreift, was er in der Vergangenheit damals in Interviews gesagt hat. Und das wird eben angereichert durch viele Gespräche, die ich geführt habe mit Zeitgenossen von ihm, also von der Nationalmannschaft angefangen, Wolfgang Overath, der ja auch bei der Trauerfeier die Rede gehalten hat über andere Leute bei Eintracht Frankfurt, die ihn begleitet haben. Und daraus eine fiktionale Ich-Erzählung.
Hast du auch wieder so einen Kniff drin wie mit Mario Götze? Ich fand es auch sehr, sehr, sehr interessant, wo der ältere oder der heutige Mario Götze an sein jüngeres Ich einen Brief geschrieben hat.
Also das habe ich jetzt in diesem Falle eben sozusagen nicht wiederholt, weil das Gleiche nochmal halte ich nicht für so eine gute Idee. Wie gesagt, diese fiktionale Ich-Erzählung, das ist im Grunde das Überraschendste und auch die ungewöhnlichste Form, eben den Jürgen Grabowski sozusagen nochmal in Ich-Form zu hören.
Ja, also du hast ein paar Namen schon aufgezählt. Kali Feldkamp mit dabei, Alexander Schur, Maurizio Gaudino, da gab es schon bei der FAZ einen Vorabdruck zu lesen. Lara Praschnika, also auch jemand, die den Verein verlassen hat.
Ja.
Omid Nuripur, der auch auf eine ganz eigene Art ein Eintracht-Fan ist. Was hat dich am meisten überrascht?
Ja, wir haben auch noch Wolfgang Stäubing dabei, als Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats.
Das ist ein langes Kapitel, nehme ich an, oder?
Das ist also länger sind tatsächlich die Kapitel über Jürgen Grabowski, ja, und auch über Maurizio Gaudino und auch, aber es ist sehr intensiv und es gibt nochmal einen Blick hinter die Kulissen und in sein Leben. Ja. Was mich am meisten überrascht hat, tatsächlich, wie emotional manches geworden ist. Also vor allen Dingen bei Gaudino. Wir hatten jetzt diesen Vorabdruck, da geht es ja vor allem um die sehr interessante Darstellung und Wahrnehmung von Maurizio Gaudino mit dem Konflikt mit Jupp Heynckes bei der Suspendierung mit Okocha, Yeboah und ihm. Und dann gab es ja noch ein einschneidendes Erlebnis, dass er dann noch festgenommen worden ist, kurz darauf, wo es dann eben Vorwürfe gab, Versicherungsbetrug, wo er ja auch verurteilt worden ist und wo er dann eben sagt, wie wichtig dann Eintracht Frankfurt für ihn gewesen ist, vor allen Dingen Matthias Ohms und vor allen Dingen Bernd Hölzenbein, der immer zu ihm gestanden hat, wo er dann sagt, also er hätte, wenn andere Leute in der Führung gewesen wären, wäre wahrscheinlich seine Karriere zu Ende gewesen. Also es war vorher so, dass Bernd Hölzenbein ihm erst zugesagt hat, dass er die Eintracht verlassen kann, aber das hat er dann zurückgezogen. Laut Gaudino, weil dann Heynckes kam und er nicht weglassen wollte, da war er sauer gewesen, war er enttäuscht, dass er nicht gehen konnte. Und er sagt, aber das war danach alles komplett vergessen. Und dann sagt er, was ihm total leid tut, dass er dem Bernd seinen Dank gar nicht mehr aussprechen kann, weil er eben nicht mehr da ist. Und da hat er wirklich geweint, tief, also wirklich sehr geweint. Das ist ihm wirklich nochmal nahe gegangen und auch bei anderen, auch bei Wolfgang Stäubing waren nochmal Tränen im Auge, als er von seinem Freund Gerd Trinklein erzählt hat, mit dem er groß geworden ist, der ja auch schon vor einigen Jahren verstorben ist, wie sehr ihm fehlt. Und bei Lara Praschnika war es auch sehr emotional an der einen oder anderen Stelle und das ist schon etwas, was mich dann doch wirklich auch überrascht, wie offen und wie tief diese Gespräche dann in der Realität dann gehen. Und du hast es ja gesagt, obwohl da eine Kamera dabei ist, obwohl wir das im Studio machen, dass da trotzdem so eine dichte und nahe Atmosphäre entsteht.
Wo du gerade über Maurizio Gaudino gesprochen hast, da ist Uwe Bein jetzt für mich nicht weit rein spielerisch und von der Zeit her. Was hat er Besonderes erzählt?
Ja, wir haben über... Der tödliche Pass ist ja sein Markenzeichen geworden und darüber haben wir eben auch, er hat ganz genau erklärt, wie man diesen Pass eigentlich spielt, was da alles dazugehört. Also da geht es sozusagen auch ganz sportlich um die Dinge, die man mit bloßem Auge eigentlich nicht sieht und da haben wir sehr intensiv darüber gesprochen und auch über seine Karriere in der Nationalmannschaft, die überraschend, die für ihn gekommen ist, dass er da im ersten Jahr überhaupt, als er in Frankfurt war, dann zur Nationalmannschaft gekommen ist und dass wie seine Karriere auf der Kippe stand. Er hat bei Eintracht Frankfurt zugesagt, hätte aber sein können, dass die in die zweite Liga absteigen, da war ja das Relegationsspiel noch. Ja, und was dann für mich dann auch sehr überraschend war, er hat sich diese tödlichen Pässe eigentlich nie mehr angeschaut, weil es im Grunde für ihn keinen Anlass gegeben hat. Aber dann zu einer späteren Zeit war er schwer krank, da stand sein Leben auf der Kippe und da hat er sich dann zum ersten Mal wieder seine tödlichen Pässe angeschaut, weil er diese Erinnerung dann nochmal haben wollte. Das war natürlich auch nochmal ein Moment, wo ich auch gedacht habe, das war mir auch so nicht bewusst.
Dürfte auch im Interview erlegen, oder?
Das sage ich jetzt mal. Das liegt, glaube ich, eben an, dass da ein Gespräch zustande kommt. Ja, dass es eben kein Interview ist, kein Abfragen, sondern dass daraus ein Gespräch und mit einem großen Interesse an den Personen, an ihren Geschichten, an ihrem Leben ist. Und das spüren die Leute dann irgendwann, dass wirklich Interesse an ihnen besteht.
Und das Interessante ist ja dann auch, wenn du es eben zusammenfasst, also es ist alles unter dem, ja, wie soll man sagen, unter dem Dach, oder das emotionale Dach Eintracht Frankfurt, dass das alles zusammenhält, oder?
Und das ist tatsächlich so. Also auch wenn der Gaudino anfängt, hat das alles verrückt gewesen in Frankfurt, alles Wahnsinn gewesen. Ich war zwar nicht so lange da, aber das war vielleicht die intensivste Zeit, die ich überhaupt gehabt hatte. Und das spürt man bei vielen, wie intensiv und was dieser Verein mit diesen Spielern oder mit den Trainern macht. Auch Kali Feldkamp, der war ja nicht lange da.
Ja.
Aber in einer Zeit, wo die Eintracht ja nicht die Eintracht von heute war und auch nicht so emotional war. Aber das war auf einer anderen Ebene für ihn prägend und für Erich Ribbeck, der ist gekommen und hat sich noch als Lehrer freistellen lassen, weil er noch nicht wusste, ob er überhaupt danach noch Trainer bleiben würde, weil er noch so jung war, und hat sich nochmal die Rückkehr in den Schuldienst offen gehalten. Und Frankfurt war dann sein Weg, überhaupt dauerhaft ins Profigeschäft und also ins Trainergeschäft einzusteigen.
Und dann noch doch die Frage, warum er dann Charlie Körbel eingesetzt hat. Er ist ja derjenige, der Charlie Körbel in die Bundesliga gebracht hat, weil er gut war.
Weil er gut war. Ja, der war ja 17, Charlie.
Ja. Also auch das sind ja wichtige Teile von Eintracht Frankfurt. Ja, apropos Teil, also es schreit ja alles nach Teil 3 dann.
Wir sind dabei. Also im ersten Buch, du hast es gesagt, hatten wir Bernd Holzenbein als eine der großen Figuren im Kapitel 1. Im zweiten haben wir jetzt Jürgen Grabowski im Kapitel 1. Und im dritten Buch wird es dann Charlie Körbel sein.
Wir freuen uns sehr drauf, aber erstmal freuen wir uns auf Stimmen der Eintracht Teil 2. Ich finde es auch, es ist auch ein super Geschenk. Denkt, es ist bald Weihnachten, wobei eigentlich man muss es, so lange sollte man gar nicht warten.
Guter Plan.
Um es zu lesen. Also Stimmen der Eintracht Teil 2 von Michael Horeni. Michael, danke dir und ja, auf ein neues.
Ich danke dir, Marc.
Aufstehen mit der Eintracht ist eine Produktion von Studio 59.